Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Dass Taschenrechner viel schneller und vor allem viel genauer rechnen können als wir im Kopf, daran haben wir uns gewöhnt. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass wir mit unserem Sprachassistenten reden können und dass der manchmal sogar intelligente Antworten gibt. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Bist du intelligent?
Genug, um zu wissen, dass man 0 nicht durch 0 teilen kann.
Das ist natürlich ein netter, ironischer Scherz der Programmierer. Die haben hier die Intelligenz auf die Fähigkeit zu rechnen reduziert. Aber ernsthaft, lässt sich echte Intelligenz programmieren? Können Maschinen das Denken lernen? Vielleicht sogar ein Bewusstsein entwickeln? Das sind eine Menge Fragen, auf die wir in dieser Stunde Antworten suchen. Und zwar ganz analog, in Büchern. Mein Name ist Christian Rapanzel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
In den 1980er Jahren, da gab es einen ziemlich erfolgreichen Film über einen Blechroboter, der von einem Blitz getroffen wird. Erinnern Sie sich noch?
Nummer 5 verweigert plötzlich die Befehle und entdeckt die Freiheit. Oh. Nummer 5 lebt.
Oh, aus heutiger Sicht ziemlich albern.
Er lebt!
Im Film ist der lebendige Roboter für die einen quasi der Retter der Menschheit, aber für die anderen eine potenzielle Killermaschine. Das wirkt heute unglaublich naiv. Aber sind unsere heutigen Vorstellungen von künstlicher Intelligenz wirklich so anders? Wann immer das Stichwort KI fällt, dann sind ja die Reaktionen, auch von Fachleuten, genau dieselben wieder. Entweder die künstliche Intelligenz wird unsere ganzen Probleme lösen oder die künstliche Intelligenz wird uns alle umbringen. Das neue Buch von Toby Walsh will solche Debatten ein bisschen erden, auf den Boden der Tatsachen stellen. Sein Buch, das heißt It's Alive, also es lebt. Und auf dem Cover ist ein stylischer Androide mit perlmuttweißem Silikongesicht. Das sieht viel moderner aus als dieser Blechroboter Nummer 5. Jochen Dreyer hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Ich habe jetzt gerade schon angedeutet, wie sehr einander auch Fachleute beim Thema KI widersprechen. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet auf Toby Walsh hören? Wer ist das?
Er ist ein australischer KI-Forscher und gehört zu den weltweit Führenden. Und er spricht, also er weiß, wovon er spricht, und er spricht auch schon sehr lange darüber. Also er ist ein sehr guter Kommunikator zu diesem Thema und er ist wirklich Forscher, das muss man wirklich dazu sagen. Und sein Buch liest sich auch so angenehm, weil er gut durchdacht und wirklich moderat argumentiert. Und er gehört nicht zu den Panikmachern, aber das sei dazu gesagt, er ist wirklich der Meinung, dass keine andere Technologie die Menschheit so immens verändern wird wie die Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Und er verschweigt deswegen auch keine Gefahren, aber er tut dies immer unter dem Vorbehalt des heutigen Stands von KI und den wissenschaftlichen Schwierigkeiten, diese überhaupt weiterzuentwickeln. Und so beginnt er auch erstmal mit einem historischen Abriss, wie sich die Forschung über KI entwickelt hat und die Grundlagenforschung von Alan Turing oder Marvin Minsky, aber auch von Ada Lovelace, die hat heute noch Bestand. Und es ist so ganz extrem hilfreich, sich damit zu beschäftigen, um den heutigen Stand von KI, um die heutige KI zu verstehen.
Bevor wir auf die Frage kommen, ob KI alle unsere Probleme lösen wird oder uns umbringen wird, müssen wir ja aber erstmal verstehen, was KI überhaupt ist. Wie definiert Toby Walsh künstliche Intelligenz?
Ja, das Buch schlüsselt das sehr detailliert, aber auch leicht erklärt auf. Man teilt KI in 4 Kategorien auf. Schwache KI, Artificial General Intelligence, Superintelligenz und starke KI. Womit wir es heute zu tun haben, das sind alles schwache KIs. Es sind Expertensysteme, die eine Sache besonders gut können, andere eben nicht. Ein gutes Beispiel ist das Programm, das den besten Go-Spieler der Welt geschlagen hat, AlphaGo. Go ist ja ein chinesisches Brettspiel, das sehr, sehr komplex ist und sehr viele mögliche Züge zulässt. Wenn man 400 Züge vorausdenken wollen würde, dann gäbe es mehr Möglichkeiten als Atome im Universum, also so kompliziert. Ein Mensch könnte das nicht schaffen, ein Computer mit dem heutigen Stand der Technik auch nicht, aber es wäre rechnerisch denkbar und ein Computer ist jetzt schon besser als die Menschheit. Allerdings wird diese ohne Frage sehr mächtige KI AlphaGo jetzt kein Bewusstsein entwickeln oder plötzlich denken, es würde lieber Schach spielen oder im Park spazieren gehen, es spielt Go. Und mehr eben nicht.
Echtes Bewusstsein können wir dann also nur in den stärkeren, in den stärksten KIs erwarten?
Ja, mit Bewusstsein ist es ja wie mit Intelligenz. Wir können das kaum definieren. Der Philosoph David Chalmers, der wird auch im Buch zitiert, nennt es deswegen auch das schwierige Problem des Bewusstseins. Walsh dagegen hofft, dass die Entwicklung intelligenter Maschinen uns Antworten darauf geben könnten. Denn wann entwickelt sich Bewusstsein? Das ist ja eine große, wichtige philosophische Frage für die Menschheit und sicher ist, nicht in den schwachen KIs, nicht in den heutigen Expertensystemen. Von den nächsten Stufen von intelligenten Systemen wie der Artificial General Intelligence oder einer Superintelligenz, die uns Menschen überflügelt, sind wir noch viele Jahrzehnte, vielleicht sogar noch hunderte Jahre entfernt, meint Walsh. Denn eine Superintelligenz oder die nächste darüberstehende sogar, die starke KI, die wird so definiert, dass sie den Menschen in allem überflügelt, in Weisheit, sozialer Kompetenz, in Kreativität. Und so eine Intelligenz würde sich auch selbst weiterentwickeln, sich ständig verbessern. Walsh macht aber auch klar, sobald wir eine Maschine entwickelt haben, die sich selbst verbessern kann, aber noch kein Bewusstsein hat, das wäre dann eben diese zweite Stufe, die sogenannte Artificial General Intelligence. Wenn die erstmal erreicht ist, dann wäre es auch kein langer Weg mehr, bis sich die nächste Stufe entwickeln würde, bis es zu einer Superintelligenz kommen würde.
Okay, ist also noch ein bisschen hin, bis wir die Frage beantworten müssen, ob so eine Superintelligenz uns alle umbringt oder uns allen hilft. Ich vermute ja aber die Gefahr sowieso eher von anderer Seite, nämlich dass wir Menschen in unserer Dummheit die Fähigkeiten von den KI, die wir haben, nicht etwa unterschätzen, sondern überschätzen und die Aufgaben übertragen, die die KI überhaupt nicht oder zumindest nicht besser als wir Menschen erfüllen kann.
Ja, Walsh würde da absolut zustimmen, denn seiner Meinung nach ist das die eigentlich wichtige Frage der heutigen Gesellschaft, welche Aufgaben und Entscheidungen übertragen wir Maschinen. Er spricht sich deutlich gegen KIs aus, die Entscheidungen übernehmen, wo es eben um menschliche Schicksale geht. Ein Beispiel wäre hier die Software Compass, die US-Gerichten dabei helfen soll, die Rückfälligkeit von Straftätern einzustufen. Eine Studie über das System hat ergeben, es attestiert schwarzen Angeklagten fälschlicherweise ein zu hohes Rückfallrisiko und weißen ein zu niedriges. Und das System wird heute schon landesweit eingesetzt, um Beschlüsse über Kaution oder Haftlänge zu treffen. Schon jetzt also sitzen Menschen fälschlicherweise im Gefängnis, weil ein Algorithmus sie diskriminiert. Und das Buch beschreibt nicht nur, es fordert völlig zu Recht eine breite Diskussion und Auseinandersetzung, wie Mensch und Maschine zusammenleben wollen. Und dabei ist es egal, ob der Maschine sich ihrer selbst nun bewusst ist oder nicht, denn wir sind es uns ja.
Künstliche Intelligenzen haben also schon gewaltigen Einfluss, sie werden noch nachhaltiger Einfluss auf uns haben, aber auf dem Buchcover ist ja so ein Androide abgebildet. Ich habe vorhin schon Nummer 5 erwähnt, aber irgendwie sowas Lebendiges, das werden wir vermutlich nie erleben. Der Buchtitel lautet trotzdem It's Alive. Das wirkt ja dann doch ein bisschen übertrieben. Ist also dieses Buzzword der künstlichen Intelligenz doch ein bisschen sehr viel Hype?
Ja, ich würde sagen, seine Antwort darauf im Buch ist, dass künstliche Intelligenz eigentlich kein guter Begriff ist für die Systeme, die wir heute nutzen. Wenn wir sagen würden, Assistenzsysteme oder Expertensysteme, das wären Begriffe, die das besser beschreiben würden. Vielleicht würde dann auch weniger über drohende Superintelligenzen heute gesprochen werden, sondern mehr über die drängenden Probleme, die wir heute angehen müssen.
Ja, trotzdem mogelt er dann selber ein bisschen mit dem Buchcover. Und natürlich kommt so ein Buch nicht aus, ohne dann doch ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Wie weit lehnt er sich selber bei Vorhersagen aus dem Fenster?
Ja, im letzten Kapitel beschäftigt er sich natürlich mit der Zukunft. Und es ist manchmal etwas lustig, skurril, aber dann auch ernst gemeint. Da gibt es die Vorhersage, dass wir den Tod überdauern werden. Denn 2050, so glaubt Walsh, wird es normal sein, eine Art Chatbot zu hinterlassen, der sich aus allen zu Lebzeiten hinterlassenen Daten des Verstorbenen speist und man quasi mit dem Toten weiter kommunizieren kann, so als wäre er weiter lebendig bei WhatsApp. Da Walsh in seinem Buch durchgehend sehr nachvollziehbar argumentiert, auch für den Laien neigt man am Ende dazu, wirklich einigen seiner Vorhersagen durchaus Glauben zu schenken. Toby Walsh hat hier meiner Meinung nach insgesamt ein Buch über KI veröffentlicht, das ohne Effekthascherei, bis auf das Cover vielleicht, Stand und Möglichkeiten von KI beschreibt, das warnt und trotzdem für die Technik begeistern kann. Und das vor allem auch für eine breite Masse von zu intelligenzfähiger Wesen lesbar sein sollte.
Jochen Dreyer über das Buch It's Alive, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird von Toby Walsh. Es kostet 18 Euro und ist in der Edition Körber erschienen. Danke.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über künstliche Intelligenz haben wir heute schon gesprochen und über die Frage, ob elektronische Maschinen jemals etwas Vergleichbares wie echtes menschliches Denken hinbekommen können. Das ist keine einfache Frage, denn was steht am Anfang des Denkens? Das Wort? Am Anfang war das Wort, so lautet zumindest in der Bibel die Schöpfungsgeschichte. Aber von wegen, am Anfang war die Information, so lautet der Titel des neuen Buches von Robert Feustel, Digitalisierung als Religion. Der Schriftsteller Bodo Mooshäuser hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Am Anfang war die Information, meint Feustel das ganz ernst oder ist das eine ironische Spitze?
Na, ich würde sagen, es ist so Rollenprosa von Informationstheoretikern. Feustel referiert die Wandlung des Begriffs Information seit der Erfindung der Rechenmaschinen und Computer, also seit den 50er Jahren. Und im Zuge dieser Entwicklung des Begriffs Information steht Information nicht mehr nur für Mitteilung, so wie wir es kennen, sondern für die kleinste Einheit eines Rechenprozesses, für Einsen und Nullen. Der Begriff wird also abstrakt. Und er ist dann auch irgendwie inhaltlich leer. Und in diesem Sinn ist am Anfang nicht das Wort, sondern am Anfang die Information. Und das daraus abgeleitete Weltbild sieht in seinem Zentrum dann folgerichtig Rechenprozesse. Etwas existiert als Rechenbares oder es existiert nicht. Und daran arbeitet Feustel sich kritisch ab.
Und was kritisiert er da an einem solchen Informationsbegriff?
Naja, er kritisiert, was auf der Hand liegt, dass informationstheoretisch Inhalte und Kontexte zweitrangig werden und der Begriff Information nur noch das Verfahren beschreibt. Und die Nachrangigkeit von Inhalten, die hat dann zur Folge, dass so Fragen wie Wahrheit oder Lüge, Tatsache oder Gerücht, das ist dann zweitrangig, ist mehr oder weniger egal. Denn bei diesem Informationsbegriff kommt es darauf an, dass Information zirkuliert. Und nicht Vertiefung ist das Ziel, nicht Wissen. Wissen erfordert ja Dauer und Wissen überdauert dann auch. Aber Information zirkuliert nur, und zwar in Echtzeit oder Systemzeit. Und unsere soziale Zeit, die ein Vor- und Zurück kennt, die ist dann zweitrangig. Und bis ein Inhalt auf seine Richtigkeit überprüft werden kann, gibt es bereits neueste Informationen. Und man kennt das ja aus sozialen Netzwerken. Und das kritisiert Feustel.
Die Digitalisierung hat ja aber auch andere Seiten. Die erleichtert doch unser Leben ganz gewaltig durch, was weiß ich, Spracherkennung, Navigation und so weiter.
Ja, Feustel kritisiert vor allem Informationstheoretiker, die das Ziel der absoluten Verschmelzung von Mensch und Maschine haben. Und was denen noch im Weg steht, das ist die physische Welt. Und auch die menschliche Subjektivität. Außerdem unter den Tisch fallen bei ihnen auch Ethik und Moral. Und dagegen hält Feustel Rechenvorgänge, digitale Welt. Das ist alles nicht nur abstrakt, das ist viel mehr als Theorie. Denn digitale Vorgänge, die benötigen die physische Welt, die benötigen Prozessoren, Server, Farmen und all die vielen Endgeräte, die gebaut und geliefert werden müssen. Und Feustel betont, der Mensch ist mehr als sein Gehirn, dessen Rechnerleistung hier übertroffen werden soll. Mensch ist Seele, Mensch ist Vorstellungskraft, Gefühle, Vermutungen, Moral, Ethik. Und da kommt Digitalität nicht dran. Und Feustel sagt, wir haben es in der Digitalität zwar mit praktischen Erfolgen zu tun, aber auch mit einer abgehobenen und größenwahnsinnigen Theorie, die der Praxis des Lebens zuwiderläuft.
Es geht jetzt in dieser ganzen Stunde um künstliche Intelligenz. Ist es das, was Feustel meint, wenn er von so einer menschenfernen Theorie warnt?
Ja, die Frage der künstlichen Intelligenz ist ja, wo und wie und unter welchen Bedingungen treffen sich Rechner und Mensch? Und die Frage ist zum Beispiel, müssen Rechner lernen zu denken wie Menschen? Oder andersrum, müssen Menschen rechnerähnlicher werden? Aber das würde dem Menschlichen völlig zuwiderlaufen. All den vagen Sachen wie vermuten, vermissen, vielleicht sagen. Und der Feind des rein Rechnerischen ist genau das, das Unwägbare, die Ungewissheit, die Überraschung. Und der Begriff künstliche Intelligenz ist vielleicht eine einzige Übertreibung. Künstliche Intelligenz ist immer ein Lobbythema und man darf nicht vergessen, es sind nicht die Maschinen selbst, um die es hier geht. Es sind Menschen und Interessen, die Maschinen bedienen.
Damit scheint ja Feustel nicht gerade ein Technik-Euphoriker zu sein, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Überzeugt Sie so eine umfassende Skepsis?
Na, ich finde nicht, dass Feustel skeptisch ist. Ich finde, er rückt eher die Maßstäbe zurecht. Wir haben es ja, wie gesagt, mit einer mächtigen Lobby zu tun, die uns die totale Erleichterung verspricht, sofern sie alles über uns wissen darf. Und Feustel führt eben aus, dass die Lobby der künstlichen Intelligenz neben allen Datenschutzfragen nie alles über uns wissen wird, weil wir atmen und leben und nicht nur aus Hirn bestehen und nur rechnen.
Eine Frage bleibt noch. Mir ist nämlich noch nicht ganz klar, warum Feustel im Untertitel seines Buches vor der Digitalisierung als Religion spricht. Warum Religion?
Na, für Informationstheoretiker, die den Menschen ersetzen oder kopieren wollen, liefern die philosophische Letztbegründung eben Rechner. Und Letztbegründungen sind das Geschäft der Religion. Übrigens sind ja digitale Utopien ebenso Übertreibungen wie digitale Untergangsszenarien zum Beispiel. Es sind ja zwei Seiten derselben Medaille, denn beide Sichtweisen sind absolut technikgläubig, im Positiven wie im Negativen. Entweder Paradies auf Erden oder Untergang der Zivilisation. Ich finde es wichtig, dass Robert Feustel auf diese Zusammenhänge hinweist.
Das sagt Bodo Mooshäuser über das Buch Am Anfang war die Information Digitalisierung als Religion. Geschrieben hat es Robert Feustel. Im Verbrecherverlag ist es erschienen und kostet 19 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es gibt wahrscheinlich kein Spiel auf der Welt, das so komplex ist und so viele Varianten bietet wie das Brettspiel Go aus China. Dagegen ist Schach Kindergarten. Go ist die Königsdisziplin. Allerdings hat der Mensch vor knapp 3 Jahren die Krone abgeben müssen. Da ist nämlich der menschliche Go-Weltmeister von einer Software besiegt worden. Für KI-Forscher aus der ganzen Welt war das deshalb ein Meilenstein auf dem Weg zu einer echten elektronischen Intelligenz. Der Philosoph Markus Gabriel, der sieht das anders, der sagt, nein, es ist Unsinn, eine KI für intelligent zu halten. Das lese ich in seinem Buch Der Sinn des Denkens. Und mit diesem Buch schließt Markus Gabriel seine Trilogie zum neuen Realismus ab. Und ich habe vor der Sendung mit Markus Gabriel gesprochen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wenn eine KI sogar etwas so Komplexes wie das Go-Spiel gewinnen kann, warum soll es dann Unsinn sein, von Intelligenz zu sprechen?
Nun, weil das AlphaGo-System in Wirklichkeit überhaupt gar nicht am Spiel teilnimmt. Der Einzige, der dort antritt zum Spielen, ist der menschliche Go-Spieler, der sich in einer Mensch-Maschine-Interaktion der Maschine bedient, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich Go zu spielen.
KI ist letztlich reine Logik, das schreiben Sie selbst, und wir Menschen sind doch sehr stolz auf unser logisches Denken. Also warum ist das nicht das Gleiche?
Weil wir genau genommen nicht etwa logisch denken. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, besteht ja darin, dass wir häufig auch logische Fehler begehen. Das ist übrigens unsere evolutionäre Stärke, dass wir nicht perfekte logische Maschinen sind, sondern emotional abweichen und nur auf diese Weise überhaupt Relevanzkriterien in unser Leben bringen können. Die Logik ist eine normative Disziplin, die beschreibt, wie wir unter idealisierten Bedingungen denken sollten. So denken wir aber nicht.
Das heißt, gerade unsere Dummheit ist quasi das, was unsere Intelligenz ausmacht?
Richtig. Unsere Abweichung von einem Ideal der Rationalität ist der Quotient unserer Intelligenz. Das heißt, ein IQ-Test misst, wenn man so will, das gerade Gegenteil von Intelligenz. Es könnte ja zum Beispiel intelligent sein, gar nicht am IQ-Test teilzunehmen.
Sie, das ist auch eine nette Gedanke. Sie argumentieren in Ihrem Buch sogar, dass wir als geistige Lebewesen unsere Freiheit überhaupt erst dadurch erlangen, dass unser Denken fehleranfällig ist. Wie meinen Sie das?
Also frei sind wir ja immer im Licht der Möglichkeit, dass wir auch anders handeln könnten. Ja? Also Freiheit hat ja etwas damit zu tun, dass wir von Normen abweichen können. Jemand sagt uns, was wir tun sollen und wir tun es einfach nicht, sondern zum Beispiel etwas ganz anderes. Das heißt, die Normabweichung ist die Manifestation unserer Freiheit. Ohne diese Abweichung, ohne den Bruch der Regel, gäbe es gar keine Freiheit. Das heißt, unsere Fehler sind der Ort, an dem sich unsere Freiheit manifestiert.
Das hieße, eine Maschine kann zwar einen einzelnen Denkvorgang im Zweifelsfall tatsächlich besser als wir, aber sie kann eben nicht darüber nachdenken, ob das überhaupt der richtige Denkvorgang ist.
Ganz genau, weil die Maschine in gewisser Weise nicht den Normen untersteht, denen wir unterstehen. Das heißt, eine Maschine kann zum Beispiel kaputt gehen oder nicht aufgeladen sein, aber eine Maschine kann keine Fehler machen, weil es für die Maschine gar keinen Sinn hat, zwischen Fehler und Nichtfehler zu unterscheiden. Den Sinn, ja, des Regelfolgens, also des sinnvollen Befolgens der Regel im menschlichen Leben, dieser Sinn kommt daher, dass wir Lebewesen sind. Da hatte der Philosoph Ludwig Wittgenstein ganz recht, wenn er darauf hingewiesen hat, dass unser Denken Teil unserer Lebensform ist.
Um zu verstehen, wie Sie das meinen, müssen wir vielleicht auch verstehen, was Sie überhaupt unter Denken verstehen. Und das ist ja ein großer Teil Ihres Buches. Und der ist auch schon in dem Titel versteckt, Der Sinn des Denkens. Das ist ja eine doppeldeutige Formulierung, denn Sie meinen damit tatsächlich, dass das Denken ein menschlicher Sinn ist. Genauso wie das Schmecken, das Hören, das Sehen, ein sechster Sinn. Wie meinen Sie das?
Also unser Denken ist ja eine fehleranfällige Kontaktaufnahme mit etwas Wirklichem. Ich kann zum Beispiel jetzt an Angela Merkel denken und mich fragen, wo sie ist. Zum Beispiel in Berlin, würde ich jetzt vermuten, einfach mal so. Aber vielleicht ist sie gar nicht in Berlin, sondern in Aachen oder in Paris, was weiß ich schon. Ja, ich kann das jetzt also vermuten, indem ich über Angela Merkel nachdenke. Genauso kann ich nachdenken über den besten Zug in einer anstehenden Schachpartie und mich täuschen darin, was der beste Zug ist. Das heißt, überall dort, wo wir eine fehleranfällige Kontaktaufnahme mit etwas haben, was nicht identisch mit uns ist, zum Beispiel einem Schachspiel oder Angela Merkel, dort haben wir einen Sinn. Und deswegen ist das Denken, das wir auch verwenden in der Mathematik oder Physik oder ganz unter ganz alltäglichen Betriebsbedingungen, genauso ein Sinn wie unser Sehen.
Beim Sehen, da sehe ich einen Gegenstand, beim Tasten, da erspüre ich Gegenstände, beim Hören, da nehme ich Schallwellen wahr. Wenn ich also jetzt Gedanken lediglich erfasse, meinen Sie damit, dass die Gedanken wie ganz reale Dinge da draußen im Raum existieren?
Ganz genau. Die sind sogar, wenn man so will, realer als die Dinge, die ich sehe. Das ist eigentlich der Witz der gesamten philosophischen Tradition seit Platon und Aristoteles, dass sie uns darauf hingewiesen hat, dass unsere Gedanken in einem bestimmten Sinn wirklicher sind als die Gegenstände der anderen Sinnesmodalitäten.
Wenn die Gedanken aber im Raum existieren, auch außerhalb meines Kopfes, wie ist es dann möglich, dass wir uns gerade über Gedanken austauschen? Sie sitzen in Bonn im Studio, ich in Berlin. Alle, die uns zuhören, sind quer durch die Republik verteilt. Wie kann ein Gedanke, der wie ein Ding existiert, gleichzeitig im Raum vervielfacht und erfasst werden?
Weil Gedanken ewig sind. Das heißt jetzt das Folgende. Ja? Also Gedanken bestehen unabhängig davon, dass sie jemand von uns erfasst. Deswegen können wir denselben Gedanken erfassen. Wir können zum Beispiel alle denselben Gedanken denken, dass Angela Merkel derzeit Bundeskanzlerin ist, Deutschlands. Dieser Gedanke, dass der wahr oder falsch ist, hängt ja nicht davon ab, dass ich ihn glaube oder sie ihn glauben oder wir alle ihn glauben, sondern dieser Gedanke ist, wie man so sagt, objektiv wahr. Und das gilt für jeden Gedanken. Ein objektiv wahrer Gedanke heißt in der Philosophie eine Tatsache. Und die Wissenschaften alle, die Physik, Mathematik, welche auch immer und auch die künstliche Intelligenzforschung, die studieren Tatsachenzusammenhänge. Diese Tatsachen sind unabhängig von uns schon da und wir haben einen besonders gut ausgebildeten Sinn für Tatsachen, nämlich unser Denken.
Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in den philosophischen Teil Ihres Buches. Und wer das genauer wissen will, der findet dazu noch ein weiteres Gespräch auf deutschlandfunkkultur.de, wo Sie schon in unserer Philosophie-Sendung Sein und Streit zu Gast waren. Es ist aber auch bei diesem kleinen Ausflug schon deutlich geworden, warum Sie das Denken, so wie Sie es definieren, einer Maschine nicht zutrauen. Hängt daran die ganze Indizienkette, ohne Denken kein Bewusstsein, ohne Bewusstsein keine echte Intelligenz?
Richtig, das ist tatsächlich der Argumentationsweg und der reicht so tief wie unsere evolutionäre Stammesgeschichte. Das heißt, das, was ich dort beschreibe, gründet zugleich in einer Naturphilosophie, das heißt in einer Auffassung davon, was das Universum wirklich ist und wie im Universum Denken zustande kommen kann in Lebewesen.
All das, über was wir jetzt gesprochen haben, das könnte man für spitzfindige Begriffsklauberei halten, aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es nicht nur falsch sei, KI für intelligent zu halten, sondern sogar gefährlich. Das will ich genauer wissen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
KI wird uns am Ende alle unterjochen, wenn sie sich selbst erst einmal zu einer Superintelligenz umprogrammiert hat und wir sie nicht einmal mehr abschalten können. So lautet ein Horrorszenario, das selbst Tech-Unternehmer aus dem Silicon Valley entwerfen. Markus Gabriel, ist das auch Ihre Sorge?
Nein, ganz und gar nicht. Das halte ich für reine Science-Fiction, die nichts zu tun hat mit der Wirklichkeit.
Markus Gabriel ist kein Tech-Unternehmer, sondern Philosoph und ist mit seinem Buch Der Sinn des Denkens hier zu Gast. Und darin schreibt er klipp und klar, künstliche Intelligenz ist in Wahrheit überhaupt nicht intelligent. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Trotzdem schreiben Sie ja schon, wir müssen uns trotzdem Sorgen machen bei dem Gedanken an eine solche künstliche Superintelligenz. Warum dann doch?
Die Gefahr besteht darin, dass wir diese Science-Fiction-Geschichten, das heißt in diesem Fall US-amerikanische Softpower oder Propaganda, für bare Münze halten. Und indem wir uns ein falsches Bild machen von den Geräten und sozialen Netzwerken und so weiter, mit denen wir täglich umgehen, laufen wir Gefahr, unsere Freiheit auszuliefern an Akteure, die sich hinter diesen Geräten verstecken. Das können, wie gesagt, der amerikanische Geheimdienst sein oder sonstige Militärmaschinen oder der chinesische Überwachungsapparat oder eben auch ganz einfach Facebook und Co.
Am Ende könnte ja aber trotzdem eine Superintelligenz stehen. Warum, glauben Sie, ist es wahrscheinlich, dass wir als Menschen uns einer solchen Superintelligenz unterwerfen?
Nun, wir unterwerfen uns sehr gerne der Vorstellung, dass es irgendeine Intelligenz gibt, die unserer unendlich weit überlegen ist. Das haben wir ja nun in Jahrtausenden von Monotheismus uns angewöhnt zu glauben, dass es einen Gott gibt, der maximal viel intelligenter ist als wir und dem wir uns unterwerfen sollten. Und als Ersatz für eine solche monotheistische Weltflucht, die ja nicht jeder einfach mehr glaubt, haben wir uns heute eine Techno-Religion geschaffen. Die ist allerdings mindestens genauso gefährlich wie die mittelalterliche Inquisition.
Das klingt nun doch sehr dystopisch. Welches Ende prognostizieren Sie denn der Menschheit?
Leider treffen hier die klassischen Diagnosen, dystopischen von Orwell und Huxley zu. Wir bewegen uns in die schöne neue Welt und haben sogar angefangen, das auch noch gut zu heißen. Das heißt, alles das, was man in den klassischen Werken Schöne neue Welt 1984 sich anschauen oder anlesen konnte, ist ja heute zum Beispiel in Nordkorea oder insbesondere in der Volksrepublik China schon längst Wirklichkeit geworden. Das heißt, die Digitalisierung bei uns auch in der Form von sozialen Netzwerken oder Online-Medien hat genau die Konsequenzen, die Orwell und Huxley beschrieben haben, eines totalen Überwachungsapparates, dem wir uns sogar vergnüglich unterwerfen.
Wir tun das alltäglich, indem wir zum Beispiel unsere Software auf dem Handy befragen, mit welcher U-Bahn ich nachher schön an einen anderen Ort komme. Heißt das, selbst damit arbeite ich schon am Ende der Menschheit?
Tatsächlich ist das so, weil wir ja Datenspuren hinterlassen, die so, wie unsere Netzwerke derzeit gebaut sind, beobachtet werden. Und zwar nicht immer von denen wir uns gerne beobachten lassen wollen. Es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Suchmaschinen monopolisiert wurden. Einige von uns erinnern sich vielleicht daran, dass es früher noch wirklich verschiedene Suchmaschinen auch im Westen gab. Heute googeln wir, das ist ja sogar schon zum Verb geworden. Und das ist kein Zufall, dass da ein Monopolwettbewerb auftritt, weil natürlich hinter Google noch ganz andere Auftraggeber stehen, nicht zuletzt offensichtlich die amerikanischen Geheimdienste.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Gefahren an Technikinstituten wie dem MIT oder im Silicon Valley gesehen werden?
Ja, ganz sicher. Die werden direkt von dort bezahlt. Also nicht nur, die haben auch andere Finanzquellen, aber es gibt einen direkten Weg vom MIT zum Beispiel ins amerikanische Militär und auch in politische Akteure. Direkte, nachvollziehbare Wege.
Was also tun? Reicht es dann, als Philosophieprofessor an der Uni Bonn Bücher zu schreiben?
Nun, das ist, was Philosophen tun. Philosophen klären über begriffliche Zusammenhänge auf, die uns schaden können. Philosophie ist in der Moderne fundamental Ideologiekritik, das heißt die Aufdeckung von Denkfehlern zugunsten der Verbesserung von Lebensumständen von Menschen. Ja, also Philosophie kämpft für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie das klassisch hieß. Heute sollten wir statt Brüderlichkeit Solidarität sagen. Das ist ja, wofür wir da sind. Das reicht natürlich nicht. Jeder muss an seiner Stelle dazu beitragen, dass wir freier werden.
Ganz ehrlich, aber wenn Sie jetzt gleich aus dem Studio gehen, dann benutzen Sie doch Ihre App, um wieder nach Hause zu kommen.
Davon ist auszugehen.
Vielen Dank, Herr Gabriel. Markus Gabriel ist Professor für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Uni Bonn und er hat das Buch geschrieben Der Sinn des Denkens. 256 Seiten für 20 Euro bei Ullstein erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer trägt die Verantwortung, wenn ein intelligenter Roboter sprichwörtlich Amok läuft? Wollen wir dann den Hersteller ins Gefängnis stecken oder den Roboter? Oder umgekehrt, wenn eine künstliche Intelligenz so weit sein sollte, dass sie ein eigenes Bewusstsein hat, dürfen wir sie dann eigentlich noch nach Belieben abschalten? Die philosophischen Grundlagen solcher Fragen entwirft ein Buch von Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, er Philosoph und war früher Kulturstaatsminister. Und das Buch der beiden, das trägt den Titel Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Vera Linz hat das Buch gelesen, hallo.
Hallo.
Worum geht es bei diesem Konzept des digitalen Humanismus?
Ja, über künstliche Intelligenz wird ja sehr viel diskutiert, schon seit Jahren. Und in dieser ganzen Debatte ist für Sie die Frage zentral, ob man künstliche Intelligenzen und Menschen jetzt oder vielleicht zukünftig miteinander gleichsetzen kann. Ob Maschinen also dieselben Qualitäten entwickeln können wie Menschen. Und Sie kommen ja zu einer ganz klaren Antwort, nämlich zu einem kategorischen Nein. Und zur Begründung dieser Position entwickeln die beiden das, wie Sie schon sagten, Konzept eines digitalen Humanismus. Das Credo lautet, der digitale Humanismus transformiert den Menschen nicht in eine Maschine und interpretiert Maschinen nicht als Menschen, sondern der Mensch ist und bleibt etwas Besonderes. Das ist der Kern. Sie finden hier also eine ganz klare Abgrenzung. Und mit Ihrem Konzept wollen Sie die Debatte um KI versachlichen. Die schwankt ja oft zwischen Angstszenarien und Heilserwartungen. Und Sie sagen, wir sind technikfreundlich, wir sind menschenfreundlich, wir setzen uns von den Apokalyptikern ab, weil wir der menschlichen Vernunft vertrauen, aber auch von den Euphorikern, weil wir die Grenzen digitaler Technik achten.
Und wie begründen die beiden ihre These, dass es keine gute Idee ist, Mensch und Maschine jemals auf eine Stufe zu stellen?
Sie begründen das aus zwei Perspektiven, einmal aus philosophischer und aus ethischer. Zum einen sagen sie, es ist sachlich falsch, das so zu sehen, und zum anderen sagen sie, diese Annahme ist ethisch nicht vertretbar. Und das arbeiten sie an verschiedenen Beispielen heraus, wobei sie immer theoretische, technikphilosophische Überlegungen verknüpfen mit Zitaten und Bildern aus bekannten Science-Fiction-Filmen, wie zum Beispiel Matrix oder AI oder iRobot, in denen ja das Mensch-Maschine-Verhältnis schon seit vielen Jahren thematisiert und verarbeitet wird. Man muss ja auch wissen, die Faszination für quasi lebensechte maschinelle Wesen findet man schon im 3. Jahrhundert vor Christus, ist also sehr alt.
Wobei man sagen muss, jetzt in diesen Science-Fiction-Beispielen ist ja in der Regel der Schluss eher, dass es unethisch wäre, die Maschine dem Menschen nicht gleichzustellen, wenn sie denn ein Bewusstsein hat.
Das ist unterschiedlich. Also bei iRobot zum Beispiel, da endet das sehr negativ und da sieht man, dass die Maschine bestimmte menschliche Fähigkeiten und Erwartungen zum Beispiel nicht erfüllt. Also tatsächlich manchmal sehr positiv, manchmal sehr negativ. Ich finde aber auch, weil Sie es gerade sagen, das ist durchaus ein kluger Dreh, weil man nämlich auf diese Weise das Theoretische veranschaulichen kann. Das war übrigens auch der Grund, warum die beiden das Buch zu zweit geschrieben haben, um eben Theorie und Anschauliches miteinander zu verbinden. Und um mal auf die sachliche Begründung zu kommen, warum Mensch und Maschine niemals als gleichwertig anzusehen sind, die Stichworte, unter denen Sie das darlegen, sind etwa Autonomie. Anders als Menschen könnten künstliche Intelligenzen nicht autonom handeln, weil sie vorgeschriebenen Programmen folgen müssten. Und Menschen hingegen sagen, sie sind Akteure, versehen mit der Fähigkeit, Gründe abzuwägen und ihre Handlungen danach auszurichten. Oder ein anderes Beispiel ist moralische Urteilskraft. Auch daran fehlt es den Maschinen. Der Grund, sie haben keine Gefühle, kein moralisches Empfinden und keine Intentionen, auf die sie zurückgreifen können.
Das ist ja sehr absolut, sehr kategorisch. Richtig. Ist das auch plausibel?
Naja, für mich klingt diese philosophische Ebene durchaus plausibel. Das mag aber auch ein bisschen daran liegen, dass ich Ihre Sicht teile. Es gibt aber durchaus auch Strömungen in der Philosophie, die durchaus das Denken von Menschen mit der Funktionsweise von Maschinen miteinander vergleichen. Auf die gehen sie auch ein. Und möglicherweise wird man die nicht so ohne weiteres überzeugen können, auch nicht mit der Argumentation, die die beiden darlegen. Und ich finde, auch die Absolutheit, mit der sie Mensch und Maschine für alle Ewigkeit voneinander abgrenzen wollen, hat auch ein bisschen was Spekulatives. Es gibt so vieles, was wir uns heute nicht vorstellen können. Darum, finde ich, sollte man nie sagen. Und es ist auch noch so vieles unerforscht, zum Beispiel wie Bewusstsein entsteht. Ja, also plausibel ja, aber sicher auch streitbar, würde ich sagen. Zwingend, finde ich, ist dagegen Ihre Argumentation, wenn es um die ethischen Konsequenzen der Unterscheidung von Mensch und Maschine geht. Denn ethisch betrachtet ist die kategorische Trennung, wie ich finde, aus heutiger Perspektive alternativlos. Das machen die beiden auch überzeugend, auch wieder an Beispielen deutlich. Also würde man KI zum Beispiel ein Selbstbestimmungsrecht zugestehen, dürfte man sie auch nicht manipulieren. Also man könnte ihnen nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Man könnte auch Computer nicht ohne weiteres entsorgen. Man müsste sie würdevoll behandeln. Man müsste ihnen Grund- und Menschenrechte zugestehen. Das würde sehr komplex werden. Sie hätten auch Pflichten. Also nehmen wir an, was Sie schon erwähnten, ein selbstfahrendes Auto ist dabei, einen Unfall zu bauen. Hier müsste ja die KI selbstbestimmt entscheiden. Das kann sie gar nicht. Und andererseits können aber Menschenleben auch nicht miteinander verrechnet werden. Also die ethische Ebene ist für mich sehr überzeugend herausgearbeitet, dass da diese Gleichstellung nicht sinnvoll ist.
Und dass es aber trotzdem klare Regeln braucht. Das Europäische Parlament hat ja schon ganz ernsthaft eigene Gesetze für Roboter gefordert. Was glauben Sie, kann das Konzept dieses digitalen Humanismus in der Debatte um KI bewirken?
Ich finde, es kann dazu beitragen, das Thema noch fundierter zu diskutieren. Wenn man zum Beispiel diese ethischen Implikationen mal zu Ende denkt, merkt man eben wirklich, wie absurd die Vorstellung eigentlich ist, Mensch und Maschine gleich zu denken, zumindest aus heutiger Perspektive. Und insofern bringen sie Grund in die Debatte und können auf diese Weise, das ist ja auch ihr erklärtes Anliegen, die doch manchmal aufgeregte Diskussion um KI erden.
Vera Lenz, Dankeschön. Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld haben dieses Buch geschrieben. Digitaler Humanismus heißt es, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Kostet 24 Euro und ist im Piper Verlag erschienen. Ich bin Christian Rapansel. Tschüss, bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.